HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior Neumann und heute sitzt an meiner Seite Steffen. Steffen ist, ich muss sagen, hat einen spannenden Lauf, hat einen sehr schnellen Lauf, wie ich feststellen musste. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch, wo ich sagen würde, bei dir sah man wahrscheinlich auch noch nicht in der Kinderwiege, dass du irgendwann mal was mit Steuerberatung zu tun hast. Aber Steffen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
Ja, moin, herzlichen Dank. Ich bin Steffen Ulitschka. Ich komme von ganz weit oben, nördlich der Elbe, direkt am Wasser, Kiel. Und mittlerweile bin ich in dieser Branche tätig. Und wie du schon richtig sagst, als Kind war ich alles andere als Richtung Steuerberatung gepolt, geschweige denn irgendwie Richtung Unternehmertum.
Gab es denn etwas, wo du am Anfang drauf gepolt warst?
Ja, definitiv. Also mein Opa war Jäger, meine Tante auch in dem im Institut, die forschen für Waldentwicklung und so weiter. Das heißt, diesen Naturbezug, den hatte ich, keine Ahnung, als Kind schon irgendwie immer da. Ja. Und da wollte ich halt auch hin und ich wollte Förster werden. Jäger und Förster. Förster.
Ach, auch spannend, sehr spannend. Das ist auch nicht so häufig so.
Dass man jetzt mache ich das nur noch in meiner Freizeit.
Aber ich wollte gerade sagen, wir haben eben schon gesprochen, so meine Eltern kommen auch aus Schleswig-Holstein. Das ist für viele Menschen, die irgendwo in der Mitte des Landes wohnen, ja immer fast überraschend, dass nach Hamburg noch was kommt. Aber da kommt noch ein ganzes Bundesland, was gar nicht so unschön ist, ehrlicherweise, weil es viel Wasser hat, rechts und links.
Ja, und vielfältig. Also sowohl die Westküste als auch die Ostküste ist ja einfach auch sehr unterschiedlich. Selbst für uns, wenn ich denke, ja, ich fahre mal rüber an die Nordsee, ist das Urlaub, weil es ganz anders ist.
Ja, ja. Stimmt auch. Ich habe auch da, gut, jetzt wird es ein Schleswig-Holstein-Podcast, aber da habe ich tatsächlich in der Familie, haben wir letztens drüber gesprochen, wie lustig das ist, wie selbstverständlich die Ostsee ist und was für eine große Reise die Nordsee ist. Dabei ist, also so groß ist die Reise eigentlich gar nicht, aber es ist dann doch schon noch eine ganze Ecke anders, weil Gezeiten, Flut und Ebbe und sowas kennt man an der Ostsee zumindest nicht so richtig. An der Nordsee ist das ja schon sehr geprägt dadurch. Darum soll es aber gar nicht gehen. Wie du mir das erste Mal aufgefallen bist, war sehr indirekt, muss ich sagen. Ich war bei euch in der Kanzlei zu Besuch und hab eine ganze Reihe von Pokalen gesehen. Und zwar nicht so diese typischen Pokale mit digitale Kanzlei und so. Habt ihr vielleicht wahrscheinlich auch stehen. So die typischen Awards, die man hat als Arbeitgeber und Digitalvorreiter und sowas. Sondern alle möglichen Firmenläufe. Ihr sammelt, scheint erfolgreicher zu sein als der THW Kiel im Handball bei Firmenläufen. Und da habe ich gefragt, wie macht ihr das? Ich stehe so ein bisschen auf Pokale, wie gewinnt man das eigentlich? Und die haben alle nur gesagt, ja, Steffen holt uns das Ding immer. Wie machst du das? Wie gewinnt man Firmenläufe?
Schneller sein als alle anderen ist tatsächlich relativ einfach in den Regeln. Startschuss und weil es erst ein Ziel ist. Ja, genau. Nee, also ja, ich habe das mal tatsächlich beruflich gemacht, laufen. Durfte mein Hobby, meine Leidenschaft, die sich entwickelt hat in der Jugend, in der Kindheit, zeitweise ja vollberuflich machen. Ganz großes Thema, ganz, ganz, ganz cool sozusagen diese Zeit. Und dementsprechend kann ich das immer noch ganz gut und die Kollegen irgendwie begeistern. Und ja, dann, wenn die Einzelwertung dann da mit Pokal beglückwünscht wird, da habe ich dann ein paar bekommen und die dann dahingestellt, weil sie ja eben auch in diesem Rahmen erlaufen wurde, aber einen haben wir auch dabei, wo wirklich das ganze Team sehr, sehr erfolgreich war. Da haben wir dann in der Mannschaft auch, glaube ich, einen dritten Platz geholt und da habe ich die Kollegen sozusagen ordentlich anspornen können.
Sehr schön. Das heißt aber, du sagst professionell, warst tatsächlich professioneller Leichtathlet. Oder? Also,
ja, auch genau.
Laufen geht ja von bis, also gefühlt in der Grundschule fängt man mit 50 Metern an und irgendwann ist das in der Schule vorbei mit, keine Ahnung, 3000 Meter ist schon echt viel. Genau, wie ist das dazu gekommen und wie war so dein Weg dahin? Das macht man ja auch, also da arbeitet man ja wahrscheinlich viel dran, um überhaupt auf dem Level irgendwann mal gewesen zu sein.
Genau, also ich hatte jetzt nie das Ziel, das ist ja ähnlich, keine Ahnung, kleine Jungs haben zwar das Ziel, irgendwie Profifußballer zu werden und ja. Einer von 1000 wird es dann vielleicht auch, aber da ist es relativ klar und das ist bei mir halt überhaupt nicht so gewesen, sondern einfach sportlich aktiv und klar habe ich auch Fußball gespielt, war dann Torwart und das war meinen Fähigkeiten halt so nicht so entsprechend. Also habe ich dann relativ schnell mit 7, 8 Jahren dann auch aufgehört. Meine Eltern aber ganz klar gesagt, nee, such dir was anderes, irgendwas so nach dem du musst du machen. Und bin ich zum Kumpel gegangen, zur Leichtathletik. So, zweite Klasse, da hat das angefangen. Und dann macht man relativ klassische Leichtathletik, so wie wir das irgendwie alle irgendwo mal in der Schule vielleicht irgendwie kennengelernt haben. Oder die
so bei den Bundesjugendspielen, ja.
Genau, ganz normal Ballwurf, Weitsprung, Sprinten und irgendwann kommt nochmal Speer und Hürden dazu und dann und so weiter und so weiter. Klar, immer mit das, was man am besten kann. Das gefällt dann auch am meisten. Da ist man auch am erfolgreichsten, weil da mehr Leidenschaft und so weiter irgendwie reingesteckt wird. Und das war halt bei mir das Laufen. Aber erst mit dann in der Jugend angekommen, mit 15, 16, geht man dann hin und sagt, jetzt machen wir tatsächlich spezifisches Training, wo man tatsächlich richtiges Lauftraining macht. Also bis dahin ganz normal Mehrkampf, alles, was dazugehört.
Das ist und quasi dann, Olympia, sind's ja, da gibt es ja auch 10-Kämpfer und so, das heißt, die machen ja gefühlt immer noch Bundesjugendspiele, die machen einfach alle Disziplinen. Das sind dann so die Generalisten, aber letztendlich sagst du, so bis zum Jugendalter, so 15, 16 macht das eigentlich jeder und dann kristallisiert sich das ganz natürlich heraus, wofür man berufen wurde quasi.
Absolut, absolut. Natürlich gibt es den einen oder anderen Quereinsteiger, der dann irgendwie mit 17 sagt, ey, ich hab Bock auf Laufen und ich kann auch nur das. Also die gibt es auch, die über jede Hürde fallen würden oder sich das Handgelenk brechen, wenn sie nur eine Kugel hochnehmen. Die gibt es auch. Aber so ist dieser klassische Weg in der Leichtathletik. Ja, dann macht man mehr und wird erfolgreicher und dann ist man bei Landesmeisterschaften und dann irgendwo gibt es ja auch deutsche Meisterschaften und da vorne dabei. Und so hat sich das dann entwickelt, dass man immer mehr macht und durch die eigene Motivation und natürlich den Erfolg, keine Frage, dann immer mehr Ansporn hat und immer mehr auch investiert und dann irgendwann anfängt, ja, auch in der Oberstufe irgendwie jeden Tag zu trainieren, beziehungsweise ich hatte dann auch Freistunden, dann hat man sich auch mal in der Freistunde gelaufen, dass man dann eben in dem Bereich eben der Übergang zu den Erwachsenen auch mal zweimal am Tag trainiert und das irgendwie so völlig selbstverständlich irgendwie so in sein Leben einbaut.
Wahnsinn. Ist eigentlich so witzig, weil, also gerade bei Laufen kann ich mir vorstellen, dass das lustig ist, weil das irgendwie ja jeder kann. Also im Wesentlichen, jeder kann irgendwie zwei Beine, Füße voreinander setzen, aber das als Sportart zu machen, da schaut man wahrscheinlich nochmal ganz anders auf diese vermeintlich selbstverständlichen Bewegungsablauf drauf. Und plötzlich, weil, wenn du mir sagst, ich als Laie sage, ja gut, laufen lerne, so schwer ist ja nicht. Läufst du los und versuchst ein bisschen schneller zu sein. Das machst du halt dreimal nacheinander und dann bist du halt ein bisschen schneller. Scheint ja dann doch sehr spezifisches Training auch nur dafür zu geben.
Auch, genau. Auch das ist vielleicht ein bisschen komplexer. Also Laufen ist, oder Ausdauersport, und da zähle ich ab 800 Meter aufwärts alles dazu.
Ja. Ist, wie weit bist du gelaufen? Also da, was sind deine Kerndisziplinen?
Genau, das würde ich dann auch gleich ausführen. Ja. Also es ist super krass erforscht und man kann relativ genau sagen, welche Stoffwechselprozesse mit welchem Training und wie beansprucht werden und dementsprechend Trainingsplanung machen. Wie du schon sagst, eine gewisse Komplexität, die dahinter steht, aber es ist keine Raketenwissenschaft. So, und natürlich eine gewisse Motorik und ein Talent, ein Bewegungstalent, wie du schon sagst, der eine, der wird nie richtig schnell laufen können. Und andere, ja, die laufen so ökonomisch, wo jemand daneben 100 Meter Vollsprint nur mithalten kann und dann ist Ende bei dem. Und da ich halt gewisse Bewegungsabläufe hingekriegt habe, ich bin tatsächlich 3000 Meter Hindernis gelaufen.
Boah, ja.
Und das ist halt, ich meine, die Leute, die es vielleicht irgendwie kennen, das ist das mit dem Wassergraben und diesen festen Balken, wo wenn man gegenrennt, das Ding eben nicht umfällt, was ich dann auch ein paar durfte, sondern liegt man selber am Boden, wenn man da richtig hängen bleibt. Einfach der Rhythmuswechsel, der ist nochmal die extra spezifische Herausforderung, nochmal was anders zu können als alle anderen Läufer und dennoch Läufer zu sein. Und wie du schon sagst, Laufen ist halt einfach, ja, auch eine Volkssportart. Keine Ahnung, wie viel Prozent in Deutschland, da gibt es eine relativ hohe Zahl, eine erstaunlich hohe Zahl von Menschen, die sagen, sie sind Läufer, nur weil sie ein-, zweimal die Woche irgendwie joggen gehen. Und das ist ja eben auch das Schöne daran, dieses, ich kann es selber alleine in einem kleinen Umfeld, ich kann es im Team, ich kann es mit wenig Equipment, ich kann es zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem Ort irgendwie durchführen. Und das ist ja letztendlich, was mich ja auch daran begeistert, auch jetzt nach wie vor. Ich laufe einfach richtig gerne.
Ja. Ja, also super spannend. Und wie war das? Das heißt, du hast es irgendwann auf einem Profi-Level gesagt. Ab wann darf man sich denn Profi nennen? Bei Fußball sagt man gefühlt, sobald man Geld damit verdient. Das nehmen wir bei Leichtathletik, hört man zumindest immer, ist das deutlich schwieriger.
Ja, die Frage ist ja, was Geld verdienen bedeutet. Also das Risiko, den Aufwand adäquat vergütet zu bekommen, würde ich sagen, keine Chance. Also nicht in der Leichtathletik. Aber ich habe davon gelebt. Damit gelebt, so, und nicht davon. Ja. Also so nach dem Motto, mein Studentenleben, ich war nebenbei eingeschrieben, hab nach dem Abitur erstmal eine Bankkaufmannlehre gemacht, hier in Kiel, hatte da die Chance, eben auch so ein bisschen Freistellung zu bekommen, damit ich dann eben auch zweimal am Tag trainieren konnte. Das ging alles so irgendwie so. Und genau, hab mich dann eingeschrieben, war dann auch mal bei Studentenweltmeisterschaften, hab auch ein Studieren war sozusagen mein Hobby.
Ja.
Und habe aber mein Leben nach dem Sport gerichtet. Und habe dann ja mal mehr, mal weniger die Unterstützung in der Uni gekriegt, aber eben auch manchmal knallhart dem Professor dann ins Gesicht gesagt, nee, ich kann diese Prüfung nicht und dann kriege ich halt die Punkte nicht, weil ich jetzt ins Trainingslager fahre. Tschüss.
Ja, das heißt aber, genau, du hast es so während deiner Uni gemacht. Was ich bei vielen mitbekomme, gerade, ich glaube, Leichtathletik ist auch verbreitet, dass man am Ende dann irgendwie bei der Polizei oder Bundeswehr landet, weil man da dann ein Gehalt hat und das, keine Ahnung, im Rahmen der Arbeit oder nur als Alibi-Job, weiß ich gar nicht so genau, aber das kriege ich immer so mit, wenn Olympia dann ist, dass man das mitbekommt, dass überraschend viele Polizisten und Bundeswehrsoldaten irgendwie an den Start gehen. Diese Bündelung kriegt man auch als Laie Fernsehzuschauer irgendwie mit.
Ja, genau. Das ist sozusagen unser System in Deutschland der staatlichen Förderung des olympischen Sports, dass man die Profi-Athleten, die da eben nicht eben Fußball sind und da davon leben können, dass man diese Sportarten dann im öffentlichen Dienst, Bundeswehr, Polizei, wo auch immer irgendwie reinsteckt und dort dann wieder freistellt, damit sie dann Sport machen können und aber sozusagen den Berufssportler, den staatlichen Berufssportler, den Angestellten, die gibt es halt nicht. Und dementsprechend sind das dann Soldaten, Polizisten, was auch immer. Ja, okay. Keine Steuerfachangestellten, die beim Finanzamt fragen
wollen. Ich wollte sagen, du sprichst, wobei Finanzamt auch schwierig, ich weiß nicht. Aber wie ist das? Das wäre auch hier auch ganz lustig. Auch als Läufer wäre das vielleicht gar nicht so daneben, so als beim Zoll oder so. Rentenversicherungsprüfung, da bräuchst du ein paar Läufer noch. und dann bist du ja irgendwie, du hast studiert, du hast eine Bankausbildung gemacht und dann bist du irgendwann irgendwie in der Steuerberatung gelandet. Wie ist das?
Ja, genau. Also ich habe erst die Bankausbildung gemacht, ganz klassisch. War eine coole Zeit, keine Frage. Tolle Menschen, auch einen meiner besten Kumpels da kennengelernt. War eine tolle Zeit. Auch mal so, ne, Geld zählen im Tresor und als junger Mensch, ganz geil. Genau, dann wollte ich natürlich, was meine Leidenschaft war, eben Forstwirtschaft studieren, bin dann aber tatsächlich ein bisschen abgerutscht in Richtung Landwirtschaft. Hab dann Landwirtschaft studiert, einfach weil es besser zu vereinbar war mit meinem Team, also Trainingsteam, was ich dann eben hatte. Forstwirtschaft kann man in Deutschland tatsächlich nur in so ganz abgelegenen Unis studieren und ist dann so komplett weg vom Fenster. Und in Deutschland gibt es natürlich irgendwelche Trainingszentren, denen man sich hätte anschließen können. Aber das ging damit halt so gar nicht irgendwie vereinbar. Ja. Und dann hatte ich natürlich schon mein System, mein Trainer, mein, ich sag mal, Physiotherapeut, meine Trainingskollegen hier in Kiel. Und hier in Kiel kann man sehr gut Agrarwissenschaften studieren. Und dementsprechend bin ich dann darauf hängen geblieben. Und ja, geiles Studium, würde ich halt immer wieder machen. Hat mega Spaß gemacht, weil es ja auch so ein bisschen generalistisch ist. Von, fängst du mit Grundlagen Chemie an und Biologie und Gentechnik und eben aber auch Technik. Also wenn man jemandem erzählt, ja gut, als Agrarwissenschaftler lernt man, wie die Einspritztechnik eines Cameron, diese funktioniert, dann denkt man, hä? Aber auch das ist ein Teil. Und genau so, da war dann sozusagen dann der zweite Berührungspunkt mit Buchhaltung und tatsächlich das erste Mal Richtung Steuern, dass wir eben da auch entsprechende Seminare hatten. Buchhaltung und Controlling und dann eben ein Modul ein bisschen weitergeführt und der Dozent, der war eben auch Steuerberater. Und das konnte ich halt ziemlich gut. So. Ja. Also relativ schnell ein Verständnis dafür gekriegt, in der Berufsschule sowieso, klar, ne, das Ganze mal T-Konten aufmalen, ja. Wie man das da so gelernt hat. aber auch, ja, einfach das Verständnis und da kam das erste Mal so auf, ja gut, man kann ja auch landwirtschaftliche Steuerberatung machen.
Ja, das ist vielleicht, magst du da einen Einblick geben, weil das ist ja wirklich komplett separiert, so diese ganze landwirtschaftliche Arbeit. Das sieht man sehr selten. Wir haben jetzt in dem Podcast tatsächlich einmal eine Steuerberaterin gehabt, die macht nur Winzer. Davon gibt es, weiß ich zufälligerweise, in Schleswig-Holstein nicht ganz so viele. Aber generell ist Landwirtschaft ja etwas, was auch in der Steuerfachangestelltenausbildung so maximalst am Rande mal erwähnt wird und überhaupt gar kein Thema ist. Das ist ja ein komplett isoliert von dem restlichen Beruf der Branche, aber auch von der Ausbildung irgendwie was komplett Eigenes. Natürlich gibt es viele landwirtschaftliche Betriebe, die irgendwie betreut werden müssen. Wie ist das organisiert? Wer macht das? Machen die das selber, wenn sie keinen normalen Steuerberater haben?
Nee, ganz im Gegenteil. Also allein, weil es ja schon eine eigene Einkunftsart ist, ist dieses Thema sehr, sehr speziell. Ne? Ja. Und wieso das sozusagen für die Allgemeinheit, in der allgemeinen Ausbildung, Steuerberater, Steuerfachwirt und so einfach nur so angesprochen wird nach dem Motto, da gibt's noch, aber braucht ihr euch nicht angucken.
So heißt genau es. Genauso viel Kontakt habe ich damit in meinem Leben
auch schon. Weil es so speziell ist und letzten Endes ja wahrscheinlich auch so groß. Dass man dann sagt, ja gut, das lassen wir den Spezialisten, darauf kannst du dich später immer noch spezialisieren, das kannst du hinterher immer noch angucken, solltest du das machen. Klar, hier in Schleswig-Holstein, das wird ja über Deutschland nicht anders sein, verteilt, gibt es extra Spezialkanzleien, die eben nur das machen und die Leute haben dann ja auch diesen Bezug. Dass es entweder Leute sind, die tatsächlich irgendwie vom Hof kommen und dann eben, weil sie da sozusagen nicht untergekommen sind oder dann doch irgendwie ins Trockene wollten, so einen Bürojob gemacht haben.
Aber rein blöde Frage, ja. Was für eine Ausbildung machen die denn? Sind das alles Quereinsteiger? Weil die Steuerfachangestelltenausbildung bereitet einen darauf ja nicht so richtig vor. Oder lernt man das quasi ohne Berufsschule? Also machen Steuerfachangestellte, aber lernen das, was sie im Alltag tun, denn nur in der Kanzlei? Weil ich, also wie gesagt, in der Ausbildung lernt man da ja gar nichts zu.
Also ich würde die Leute, die ich bisher kennengelernt habe, die in dieser Branche grundsätzlich irgendwie so tätig sind, beratende Berufe für die Landwirtschaft, das sind häufig Leute, die schon diesen Job gemacht haben. Also quasi, sie sind Bankkaufmann, Finanzierungsberater. Sie sind Unternehmensberater und haben ganz normal BWL studiert oder klar Agrarökonomie. Oder sind ins Steuerbüro gegangen und haben da irgendwie eine Ausbildung gemacht. Haben aber entweder einen persönlichen Bezug zur Landwirtschaft. Und sei es nur, dass sie selber im Hobby dazugekommen sind, weil, keine Ahnung, sie haben Pferde und irgendwie da auf dem Hof und dann wissen sie, um was es geht. Die wissen, was so die Maschinen sind und können unterscheiden, wenn da steht, keine Ahnung, Grubber, Mulcher oder Pflug. Ne? Dass die einfach wissen, ja gut, was ist der Unterschied?
ich kann mich noch an lange Diskussionen über Biogasanlagen von meinen Freunden in der Berufsschule erinnern und ich habe kein Wort verstanden und ich dachte mir so, ja, tschüss, das macht offensichtlich auch irgendjemand beruflich.
Ja, genau. Und so war so mein Eindruck, dass diese Leute sozusagen da ihm ihr Know-how, ihr Spezial-Know-how dann vielleicht auch nachträglich aufgebaut haben. zu sagen, ja gut, ich weiß erstmal, was in der Landwirtschaft funktioniert, ich weiß, wie man bucht und was sozusagen die Anforderungen an eine Buchhaltung sind. Aber jetzt weiß ich auch nochmal, wie das in der Landwirtschaft geht, dass man da eben speziell nochmal ein paar Vorschriften zu beachten hat, sei es Umsatzsteuer oder mit den Aufteilungen und all den Kram.
Ja. Das heißt aber.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Gut, Quereinsteiger. Bei dir ist jetzt, bei dir lag es denn ja relativ nah, wenn du das quasi studiert hast, die das, ich würde sagen, das Modul, das Fach Rechnungswesen, Steuern und so weiter relativ leicht fiel. Das ist ja auch relativ logisch. Aber dann warst du ja erstmal Student und dann hast du dir eine Kanzlei gesucht oder wie ist dann vom Studium in die Steuerberatung tatsächlich der Schritt vonstatten gegangen?
Genau. Also ich habe erstmal einfach, weil ich weiß nicht, im Rahmen des Studiums, nee, ich glaube gar nicht mal so. Ich bin dann quasi wieder in die Bank, nur für ein Praktikum, für ein langes Praktikum. Weil ich gesagt habe, die Pflichtpraktika in einem Studium, die sind ja tatsächlich Landwirtschaft. Also auf dem Hof musste halt 1-3 Monate am Stück da mal auch in so einem ganzen Produktionsprozess, Ablaufprozess mal mitkriegen. Und das ist ja ne, wie Abenteuerspielplatz. Du darfst den ganzen Tag Traktor fahren, Kühe melken und all so ein Kram. Und das ist schon cool. Aber ich bin damit halt nicht so groß geworden, dass ich relativ schnell erkannt habe, so will ich nicht arbeiten. Also ich bin kein Landwirt, sondern dieser beratende Beruf, das ist mehr was für mich, auch wenn ich das liebe und das cool ist, aber so nach dem Motto, Tiere sind 370 Tage im Jahr krank. Also zumindest eine Kuh immer. Und das ist zu krass. Und dann bin ich in die Bank zurück, hatte da ja meine Beziehung, dass ich die Leute schon kannte, beziehungsweise natürlich auch über den Sport, Sponsoring und so weiter. Hab dann gesagt, jawohl, ich will hier in die Betriebs- und Finanzierungsberatung, Fachbereich Agrar. Und da hatte ich dann einen Kundentermin und da war ein Steuerberater von der anderen Seite mit. Und der mich dann eben auch über den Sport wusste er, wer ich war und so weiter. Und lustigerweise kannte der meinen Trainer dann auch irgendwie privat. Dann haben wir uns unabhängig von dem Kundentermin und dem Beratungstermin dann halt auch ein bisschen über mich unterhalten und ne, so ein bisschen ausgetauscht, wie das dann so ist, Smalltalk. Und meinte, ja, wenn du mal Bock auf Praktikum bei uns hast, sag mal Bescheid. Und dann hat der tatsächlich meinen Trainer eine Woche später angerufen und gesagt, hier, der Ulitschka, der soll sich mal melden. Und dann hat er nicht nur ein Praktikum angeboten, sondern einfach mir ein Jobangebot gemacht und gesagt, ja, wenn du dir das vorstellen kannst, wie sieht's denn aus? Und in dem Zeitpunkt war ich eigentlich noch gar nicht. Da war ich quasi voll im Sport und hatte meine Pläne. Und ich dachte, ja, auf der anderen Seite, ja, ich bin jetzt 30, wenn mir da jemand so ein Jobangebot richtig konkret mal macht, ja, ich kann es ja mal ausprobieren. Und dann hatten wir auch so ein Modell, dass ich irgendwie 20 Stunden, wenn ich denn da war, da gearbeitet habe, dann das flexibel irgendwie timen konnte, dann wieder Blocks hatte, wo ich im Trainingslager oder so Trainingsblock hatte, wo ich dann nicht gearbeitet habe. Und das war Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, habe ich mir auch relativ viel so Prüfungsassistent gemacht und das war, und so bin ich sozusagen erstmal in diese Szene gerutscht.
Und war das eine spezialisierte Kanzlei, die speziell Agrar gemacht hat, weil du auch in dem Bereich in der Bank warst oder
Die haben auch das gemacht, also nicht spezialisiert, aber die hatten eben auch Landwirte und waren auch landwirtschaftliche Buchstelle und so weiter und hatten da sozusagen schon einen Teil Agrar. Und da habe ich auch, das waren ja auch ganz cool, ein paar Mandanten sozusagen wirklich Sanierungskonzepte geschrieben und die sozusagen so ein bisschen aus der Krise begleitet oder Umstrukturierungsmaßnahmen, die große Herausforderung ja generell in der Landwirtschaft. So wie stelle ich mich irgendwie zukunftssicher aus? Ich möchte nicht mehr 80 Stunden jede Woche arbeiten, sondern ich möchte irgendwie mal für die Familie da sein und irgendwie anders und genau, all diese Themen, die da in der Landwirtschaft auch nach wie vor ja da sind und groß sind. Ja. Wie schaffe ich es zu leben und trotzdem irgendwie Geld zu verdienen? Und das war spannend und das war cool und da habe ich relativ viel gesehen und trotzdem hat sich das dann irgendwie ein bisschen verlagert. Da hatte ich nochmal die Chance danach, tatsächlich in einem Laufschuhladen einzusteigen. Und das hat sich dann nicht so entwickelt, wie ich das wollte. Und dann hatte ich wieder einen persönlichen Kontakt zu meinem jetzigen Chef. Wir haben uns quasi auf dem Fahrrad kennengelernt, irgendwo hier auf den Landstraßen Schleswig-Holsteins. Und haben dann festgestellt, wir müssen ja in die gleiche Richtung zurück.
Also Rennrad wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Wenn
damals Läufer Rennrad und jetzt fahren wir sehr, sehr, also fast nur noch ausschließlich quasi durchs Gelände, sprich Gravel oder Cross. Und ja, sozusagen also, bin ich da in dieser Kanzlei dann angekommen.
Ich wollte gerade sagen, eine sehr sportliche Kanzlei, also.
Ja, durchaus.
Ich wollte gerade sagen, aber da jetzt auch nicht landwirtschaftlich geprägt oder sportlich besonders jetzt geprägt.
Jein. Und zwar, also Landwirtschaft gar nicht, ja, das stimmt. Ja. Was dann halt einfach so war, das fand ich okay. Aber die große Herausforderung und das, was mir nach wie vor mega viel Spaß macht, ist ein anderes Spezialthema, was quasi überhaupt nicht gelehrt wird, und das Gemeinnützigkeit.
Vereine,
Verbände, genau. Und das, weiß ich nicht, das ist so auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, so ein Spezialgebiet. Und ich habe da tolle Lehrmeister gehabt, dass ich jetzt quasi fast ausschließlich, wenn ich denn noch praktisch sachbearbeitermäßig irgendwie unterwegs bin, dass ich schon sozusagen unsere ganzen Gemeinnützigkeitsmandanten, weil unsere Kanzlei eben da auch einen Schwerpunkt hat, damit berate und unterstütze und bearbeite, ja. Weil die Vereine, wurde schon richtig gesagt, klar, dann wieder der persönliche Bezug, aber eben generell die Gemeinnützigkeit eben auch als Stiftung oder Verbände oder als Bildungsträger, was wir dann auch sozusagen in dem Bereich auch noch haben.
Ich würde gerade sagen, gerade in dem Sportbereich, das ist ja, also, keine Ahnung, du wirst es wahrscheinlich eher wissen, aber da gibt es ja so unfassbar viele Vereine in Deutschland, die ja auch alle, wie du sagst, Gemeinnützigkeit ist nichts, was man so mal eben so geschenkt bekommt vom Finanzamt. Da muss man so ein paar Dinge auch erfüllen, um das zu bekommen, steuerlich.
Und je größer und komplexer man ist, also klar, so der kleine Dorfverein, der da seine Fußballabteilung hat und man da irgendwann mal darauf hinweisen muss, ja, der Würstchenverkauf ist grundsätzlich nicht gemeinnützig. aber das sind ja die kleinen Probleme. Aber wenn man dann halt wirklich größere Vereine hat oder halt auch die Landesdachverbände, wo auch schon einfach ganz komplexe Themen dargestellt werden, die dann letzten Endes auch in der Betriebsprüfung mal auffallen, weil das Finanzamt hat ja auch festgestellt, dass da noch ein ganz großer Bereich ist, der eben immer so, ihr seid ja gemeinnützig behandelt.
Ich würde sagen, ich erinnere mich auch an ein paar Schlagzeilen aus den letzten Jahren, wo es so gerade so im Fußballbundes, DFB und solche Sachen zumindest Razzien gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest nicht finanziell, steuerlich immer alles offensichtlich 100% sauber ablief.
Ja. Richtig, genau. Und das ist natürlich dann schon ziemlich komplex, wenn man dann eben diese Aufteilung zwischen den Sphären und diese besondere Umsatzsteuer dann eben auch im Zweckbetrieb und so weiter hat, sich immer quasi diese Gedanken machen muss und nicht wie beim gewerblichen Unternehmen, wo man einfach sagt, hier 44.00 umsatzsteuerpflichtige Erträge, so fertig aus und das macht halt Spaß. Also mir macht das Spaß, ein bisschen was Komplexeres zu haben, Denkarbeit zu haben. Und ja, die Verbände, Vereine, die das dann eben auch machen, die sind dann auch sehr, sehr dankbar. Vielleicht anders als unser generelles Problem, diese Erfüllungsarbeit. Das für viele Mandanten sind wir ja so, hey, ich muss das, weil ich das muss und nicht, weil ich das will.
Ja. Wie ist das? Ich wollte gerade sagen, bei Vereinen, die als Mandat zu haben, also ich bin selber, es ist, glaube ich, auch vollkommen üblich, wenn man irgendwie was mit Steuerberatung am Hut hat und irgendwas mit Vereinen zu tun hat, man wird ja auch sofort irgendwie Schatzmeister. Egal, ob man will oder nicht, aber du machst das mit Steuern, okay, bist gewählt. Du kriegst doch keine Gegenstimme und so, deswegen bin ich bestimmt auch in drei Vereinen irgendwie schon mal Schatzmeister gewesen und so. Und ich muss ehrlicherweise sagen, einer der wichtigsten Austauschpartner immer war der Steuerberater, den ich aber selten bis nie ausgesucht habe, sondern der irgendwann früher mal da war. Aber weil die Vorstände und die Vereinsarbeit so ein bisschen nach Motivation und nach irgendwas abhängig sind, man merkt schon, es ist keine riesengroße Struktur, Vereine gewesen mit einer riesengroßen Struktur. Aber ohne die Buchhalter oder die Steuerkanzleien wäre ich vollkommen verloren gewesen in meinem Job, weil die hatten letztendlich die Übersicht. Das war jetzt mein Vorgänger als Schatzmeister oder Nachfolger nicht. Der rote Faden war ganz häufig immer der Steuerberater, weil der mich letztendlich eingearbeitet hat in meine Aufgabe. Das heißt, man hat denn da wahrscheinlich auch sehr, sehr langjährige, treue Verbindungen, nicht unbedingt zwingend zu einzelnen Leuten, sondern zum Verein an sich, oder? Also gerade ihr jetzt als Berater.
Ja, ja klar. Und dann ist ja auch die Frage, wie man berät und wie man sozusagen das System aufstellt. Weil wenn man, gibt Vereine, die schaffen das halt zu Fuß, händisch, wie eh und je, und die sind damit zufrieden und die kriegen das alles hin. Und da gibt's halt auch dann Innovationstreiber, die dann eben sagen, ja gut, ich habe eben ein Mitgliederverwaltungsprogramm und ein entsprechendes Programm. Ja. Jetzt zum Beispiel, ja, wir hatten einen oder haben einen Mandanten, der selber sozusagen im Unruhestand ist, da als Kassenwart, und selber programmieren kann. Und der hat dann immer nur gefragt, ja, Ulitschka, was brauchen Sie denn? Dann habe ich gesagt, so und so soll das aussehen. Dann hat er das programmiert. Und dann hat er letzten Endes eine mega Schnittstelle. Wir kriegen das da alles rein, machen für die den Zahlungsverkehr, also quasi als echter Dienstleistung. Da sind wir, ne, wieder, wie stellt man sich auf in der Kanzlei? Ziehen die Lastschriften ein, weil wir letzten Endes diesen Datenaustausch haben. Geben ihm die Auswertung und schwuppdiwupp haben wir da quasi einen voll digitalisierten Vorzeigemandanten, und das im, ja, Verein als Gemeinnützigkeit. Ja. Und man denkt so, ja, cool, macht Spaß. Und da macht ist natürlich...
Also treibt ihr sowas auch bewusst voran? Das eine ist ja, ich würde mal sagen, du hast genau das Erfüllungsgehilfe, was du gesagt hast, das ist ja so ein bisschen langweilig, was man schon eventuell mehr hat, auch bei Gemeinnützigkeit. Du musst ja ein bisschen mehr machen, um auch irgendwie beratend, gestaltend, was auch immer, überhaupt über erstmal den Status Gemeinnützigkeit zu haben. Aber du sprichst ja wirklich von Vereinsverwaltung. Wie werden eigentlich, keine Ahnung, das mit dem Thema Spenden und Bescheinigungen, aber auch Mitgliedsbeiträge, Mitgliederverwaltung und... Das sind auch, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, ja häufiger Dinge, die so ein bisschen in vielen Vereinen stiefmütterlich behandelt werden, wo ihr aber wahrscheinlich ja eine deutlich höhere Kompetenz habt als der gewählte Vorstand, weil ihr einfach mit vielen zu tun habt. Das heißt, macht ihr da auch so Digitalisierungsvorhaben mit den Mandanten direkt selbst? Ist das hier von euch ausgehen oder seid ihr einfach nur kompetent, wenn man euch nachfragt?
Nein. Also genau, das darum geht es ja genau. Also das ist ja meine Aufgabe als sozusagen Prozess- und Digitalisierungsmensch, dass man auch gerade in diesem Bereich einfach ein großes Potenzial hat, und eigentlich ja noch viel, viel mehr, weil man noch mit viel mehr Menschen auf viel mehr Ebenen kommuniziert. Also die einzelnen Übungsleiter, die Spartenleiter, dann irgendwie eine Geschäftsstelle hat, dann eben den Kassenwart hat, der dann da irgendwie was machen soll. Das heißt, das ist ja prädestiniert für, ich mache mir mal Gedanken, um letzten Endes die Leute, die man sowieso nicht findet, in so einer Geschäftsstelle, in so einer Verwaltungstätigkeit, den Leuten das Leben irgendwie einfach zu machen. Und auch dann dieses Typische, was man dann manchmal zurück, ja, das ist ja aber Ehrenamt, die darf ich jetzt nicht so belasten. Ja, aber die können doch alle Handy um und die können doch alle eine E-Mail schreiben. Also wieso sollen sie dir nicht dieses vorausgefüllte Blatt, was hier dann irgendwie über eine OCR-Erkennung einlesbar wäre, wieso sollen sie dir das nicht als PDF drucken und die Adresse schicken können? Anstattdessen kriegt man dann irgendwelche Wischs mit Abrechnungen und was kein Mensch lesen kann und man nicht mal weiß, wer das eigentlich ist. Da scheitert es ja. Und das ist ja, dann sind wir wieder ja generell in diesem Thema. Wo fängt man an mit der Digitalisierung? Das ist natürlich erstmal der Prozess, ganz, ganz vorne. Ja. Und da sind Vereine tendenziell sehr prädestiniert dafür, Potenzial zu haben.
Ich wollte gerade sagen, und ich will jetzt nicht sagen, sie sind beratungsresistent. Also von den Vereinen, in denen ich da bin, die waren immer sehr, sehr, sehr dankbar für Input und Impulse. Weil Ehrenamt und keiner wird Vereinsvorstand, weil er sich jetzt besonders gut gerne um Verwaltungsprozesse und Digitalisierungsvorhaben kümmert. Das sind meistens eher nicht diejenigen, sondern sind eher ja aus dem Zweck des Verbands, keine Ahnung, irgendeine Hilfe, also Sportverein sind es halt irgendwelche Leute, die dieses Sportthema halt absolut leben und anderes Thema, weil die Kanzlei, in der ich sehr viel arbeite, so in dem Rheinland-Pfalz ist und so in der Nähe von Mainz, Karnevalvereine und so. Das sind ja, da ist ja jetzt nicht der Buchhalter, der jetzt sagt, ich werde mich jetzt, lass mich mal zum Vorstand von einem Karnevalsverein wählen. Gibt's wahrscheinlich auch, aber es sind jetzt nicht die Leute, die solche Prozesse vorantreiben und die wissen das ja auch. Deswegen kann ich mir vorstellen, es ist auch ein sehr dankbares Klientel eigentlich, weil die wahrscheinlich ihr da auf weniger Widerstände stößt als woanders, muss man so sagen.
Ja,
weil das ist immer das Problem, was ihr als Kanzlei wollt, und das andere ist ja, was euch Mandanten zuliefern, wie überall, ehrlicherweise.
Ja, aber genau. Also die Widerstände sind natürlich immer da, Veränderung, sozusagen dafür bereit zu sein.
Immer Aufwand, ja.
Ja, immer Aufwand. Klar, man muss erstmal über eine Klippe, und sei es nur ein kleiner Hügel, muss man erstmal rüber, weil man etwas anders machen muss, und dafür muss man bereit sein. Und das muss man natürlich voller Überzeugung dann irgendwie kommunizieren, damit man alle mitnimmt. Und ja, aber ja. Bisher hat es geklappt.
Spannend. Und du sagst, du bist, ich wollte gerade sagen, du bist gerade so der Digitalisierungsprozessverantwortliche. Machst du das generell bei euch in der Kanzlei? Also bist du quasi der Prozess- und Digitalisierungsmensch, oder bist du, in Anführungszeichen, nur Steuerexperte und du kennst dich halt ein bisschen jetzt auch mit Technologie aus?
So ist es gekommen, vielleicht.
Ja.
Ich habe dann, genau, einfach bei uns quasi ganz normale Sachbearbeitung gemacht, bin dann da erstmal reingekommen, erstmal DATEV kennenlernen und all so ein Kram. Und dann, aber eigentlich schon immer mit dem Ziel, irgendwie meine Jahre vollzukriegen, um dann meinen Steuerberater zu machen.
Ja.
Und dann gegebenenfalls auch so unternehmerisch tätig zu sein, sagen wir irgendwie leitende Position, eben auch bei uns in der Kanzlei irgendwie mal Partner zu werden und so weiter. Das heißt, das war irgendwie schon so der Weg, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich mir vorstellen. Dann habe ich hier irgendwie mal ja auch die Steuerberatungsvorbereitung gemacht mit seinen Höhen und Tiefen und mit diesem ganzen Aufwand, und habe es dann nicht geschafft und bin aber immer da ja reingegangen, so nach dem Motto, wie im Sport, so nach dem Motto, es schaffen wenige zu Olympia in ganz Deutschland. Ich habe es geschafft, aber ich möchte jetzt Steuerberater werden. Die Chance stehen rein prozentual besser, also bin ich einer, der es schafft. So.
Gut,
so bin ich da reingegangen und habe das dann immer gemacht. Ich bin ja einer von den 40%, die da irgendwie durchkommen. So, hat nicht geklappt, auch leider im zweiten Mal nicht. Auch wenn ich dann quasi mich fokussiert habe, anders, und Schwächenanalyse.
Ich wollte gerade sagen, bei vielen, ich habe gerade vor kurzem mit einer Freundin unterhalten, die hat gesagt, Prüfungsstress geht gar nicht. Das würde ich bei dir mal ausschließen, oder? Ich meine, wenn du da an einem Start stehst, 3000 Meter, Leute, Augen sind auf dich gerichtet, dann, also Druck- und Stresssituationen, damit gehst du wahrscheinlich besser um als die meisten anderen.
Definitiv.
Das ist dann einfach das Fachliche, die Art und Weise der Arbeit. Ich persönlich, ich muss auch sagen, ich habe mich einmal zum Vorbereitungskurs angemeldet und wieder abgemeldet, weil ich mit zwei kleinen Kindern gemerkt habe, das wird hinten und vorne nie was. Ich habe auch Angst vor der körperlichen Herausforderung, wo ich mir denke, so 6 Stunden schreiben, dann kriege ich Sehnscheidenentzündung nach dem ersten Tag und bin am zweiten ausgefallen. Aber wo würdest du sagen, was waren die, gibt es den einen Knackpunkt, oder sind das einfach viele kleine, zu anspruchsvoll inhaltliche Gründe?
Nee, also erstmal dieser Stress, wie du schon sagst, es ist Anspannung, und das ist auch gut so, weil unter Anspannung ist der Körper halt einfach ein bisschen leistungsfähiger, wacher, aufmerksamer. Natürlich kostet das auch mehr Energie, aber das, wie du schon sagst, das kenne ich vom Sport. Und da war es schon schlimmer. Und da gilt es ja auch darum, da nicht die richtige Spannung zu finden. Das ist dann ja auch irgendwann ein Thema, dass man quasi nicht zu aufgeregt ist und zu viel Energie dafür verbraucht, sondern das ist gut bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt muss ich das lenken und leiten und mich auf meine Stärken und meine Vorbereitung irgendwie selbstsicher vertrauen, damit ich dann auch diese Aufgabe bewältigen kann und mich damit dann auseinandersetzen kann. Und das habe ich natürlich über die Jahre da im Sport gelernt. Und das war auch ganz krass hinterher im Austausch mit anderen, ich sag mal, Kommilitonen, die gesagt haben, boah, die letzten 2 Wochen, die gingen gar nicht. Ich wollte einfach jeden Tag sterben. Und ich habe gesagt, ja, ist halt angespannt so die letzten 2 Tage davor, aber gut, es gehört halt dazu, so, fertig, aus. Also das war nicht das Problem. Ich vielmehr, für mich persönlich, mir fällt es halt schwer, Dinge so richtig auswendig zu lernen. Und wenn man eins nicht hat, dann ist es Zeit in der Prüfung. Und Dinge zu verstehen, so von Grund auf und selber herzuleiten, was letzten Endes haben wir dann ja dadurch erst auch erkannt, einfach eine hohe Fähigkeit ist. sozusagen mir Wissen anzueignen, ohne dass jemand sagt, tu dies, tu das, sondern ne, so Probleme beheben und zu gucken, wo ist überhaupt das Problem und dann nach Lösungen zu suchen und am Ende sie auch eine Lösung zu finden oder zu erarbeiten.
Probleme zu lösen, ohne dass irgendwo jemand schon mal die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ziel aufgeschrieben hat. Ja.
Richtig,
ja.
Genau. Und diese Fähigkeit, die habe ich halt und die Motivation vor allen Dingen, auch so eine FIBU, so nach dem Motto, dieses Kraut und Rüben und die jetzt aufzuräumen und hinzukriegen und schön zu machen und den Prozess dann zu begleiten und den Mandanten, ja, das und das brauche ich. Und dann hinterher denkst du mir, ja, jetzt läuft's, ja, jetzt ist aber langweilig, jetzt kannst du mir anders machen. So.
Ja, kann ich von der Persönlichkeit kann ich jetzt absolut nachvollziehen. Das ist der Grund, warum es mich irgendwann in die Software-Startup-Welt verschlagen hat, weil ich gesagt habe, ich will Probleme nicht 2-3 Mal hintereinander lösen, ich will sie genau einmal lösen. Und dann will ich damit nichts mehr zu tun haben.
Ja, und dann, klar, in einem Examen sitzt man dann und dann macht man seinen Kram und löst das und dann ist die Zeit zu Ende und dann hat man halt nicht alles geschafft und dann hat man hier und da auch noch einen kleinen Fehler gemacht und schwuppdiwupp kratzt man sozusagen an dem Limit und hängt halt, ja, leider bei mir 2-mal ganz knapp da drunter. Denkt so,
Muss man auch sagen, es geht ja den meisten so. Du hast es eben gesagt, 40% bestehen, ja, je nachdem, wie man zählt und was da schon Leute raus, nie mit reinzählen in die Statistik, ist ja, die gar nicht erst abgeben oder so jemand wie ich, der schon richtig 6 Monate vor der Prüfung schon einsieht, das wird nichts mehr. Die fallen da ja alle raus und trotzdem fallen ja 60% durch. Das heißt, du gehörst jetzt eher zum Durchschnitt. Mit knapp verpasst gehörst du ja zum Durchschnitt und nicht zu den Underperformern oder so. Die Prüfung ist halt Wahnsinn, was das betrifft.
Ja, und dann daraus halt dann zu sehen, gut, ich brauche diesen Titel eigentlich gar nicht, weil ich habe halt andere Fähigkeiten und bin halt, wie du es eben schon angesprochen hast, mehr darum gekommen, so nach dem Motto, ja, irgendwie habe ich eine Affinität dazu und kriege das alles hin mit dem Prozess und mit der Digitalisierung und dann haben meine Chefs das halt erkannt, dass, wo ich ja auch dankbar bin, und haben gesagt, okay, du machst das jetzt. Und nach dem Motto, meine Tätigkeit, und da bin ich mir mittlerweile wirklich ganz sicher, die wäre mit bestandenem Examen, wäre die nicht anders. Also ich wäre nicht der klassische Steuerberater, sondern ich würde das machen, was ich jetzt mache. Und dafür brauche ich das Examen nicht. Deswegen probiere ich es kein drittes Mal, weil ich damit so zufrieden bin. Und das ist sozusagen mein Thema, dieses Problemlöser zu sein, dahin zu gehen und nicht ein Schema abzuarbeiten, sondern für meine Kollegen, für die Mandanten, für die Kanzlei dazustehen und jeder hebt den Finger und ich gucke, dass wir eine Lösung finden, so ungefähr.
Das heißt, genau, das ist so auch deine Rollen, dein Arbeitsalltag ist so entweder auf Mandantenseite oder auch bei Kollegen, die sagen so, hier gibt es ein Problem, das muss gelöst werden. Das weicht ab von dem Standardfall, wie es letzten Monat oder letztes Jahr gemacht wurde. Und dann landet das auf deinem Tisch und du kümmerst dich.
Was auch immer es ist. Also von bis. Manchmal ist es tatsächlich auch mal eine fachliche Frage. Da bin ich natürlich nicht der Einzige, der das lösen kann. Sei es Berater oder eben auch wirklich tolle Mitarbeiter, die fachlich auch wirklich ganz, ganz oben sind. Die stehen dann natürlich zur Verfügung. Aber mehr dann natürlich technische Fragen. Wie kann ich, wie buche ich, wie läuft das? Oder wie kriege ich hier irgendwas importiert? Oder hier klappt's nicht, genau. So gerne mal am 9. und am 10. eines jeden Monats. Hier muss jetzt irgendwie was gemacht werden.
Deswegen nehmen wir gerade am ersten Werktag nach dem 10. auf.
Genau, dass man da dann eben unterstützend zur Verfügung steht. Aber letzten Endes dann in diesem Zuge auch immer Einblick kriegt in die Mandate. Ich meine, kein Mensch, außer der Sachbearbeiter selber, hat natürlich ein Gespür und ein Gefühl für die Notwendigkeit dieses jeweiligen Mandats. Und je mehr man, es ist ja bei uns immer eine große Chance, sei es ein Sachbearbeiterwechsel, Krankheit, Urlaubsvertretung, dass einem anderen irgendwas auffällt, was vielleicht anders läuft oder was er irgendwie nicht versteht. Und dann kann man diese Dinge hinterfragen. Auf der einen Seite haben wir angefangen, quasi selber so eine Art Digi-Check zu machen, Mandat zu durchleuchten und zu klassifizieren, was geht alles, was geht nicht oder was ist nicht, erstmal so ein Status Quo feststellen und zu gucken, wo haben wir Optimierungsbedarf oder Möglichkeiten. Aber dazu kommen wir kaum, weil letzten Endes das hier brennt und hier brauche ich jetzt Hilfe, da dieses Einprasseln viel, viel größer ist und wir dadurch das halt dann schaffen, wie wir ja eben auch gesagt haben, auf einmal, ja gut, wir müssen hier vorne anfangen. Lieber Mandant, wir setzen uns jetzt mit dir hin und wir müssen das jetzt hier einmal richtig aufstellen, damit wir den Prozess von vorne bis hinten dann irgendwie optimal gelöst kriegen.
Und das sind aber in erster Linie, ich würde sagen, genau, du hast Prozess gesagt, vorhin bei Verein hast du schon gesagt, den Prozess betrachtest du als erstes, bevor es um Digitalisierung und solche Themen geht. Und was würdest du sagen, sind es eher so Prozessthemen, Deckmantel ist wirklich Digitalisierung, weil das ist, also zumindest von das, was ich am meisten höre, ist natürlich, dass das auch ein sehr großer Effizienzhebel in der Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei ist, einfach, dass man sich irgendwie einigt, wie man zusammen digital zusammenarbeitet. Oder sind fachliche Fragen dann auch doch so prägend? Oder ist es einfach eine Mischung? Also gibt es irgendeinen Schwerpunkt, womit du dich am meisten beschäftigst? Also wie würdest du aktuell deinen Job beschreiben in einem Satz? Das scheint ja schon sehr, sehr abwechslungsreich und vielschichtig zu sein.
Ja, genau. Also im besten Fall, und da würde ich vielleicht viel, viel mehr noch machen, ist dieses Ganzheitliche, tatsächlich den kompletten Prozess zu sehen. Ja. Und sagen, ja gut, dieses Mandat muss so und so arbeiten und da können wir jetzt, wir gucken, und ne, damit dieser ganze Prozess aufgestellt ist, da ist Beispiel Digitalisierung, ist ja letzten Endes nur das Tool. Welche EDV, welches Mittel setze ich wo an welcher Stelle ein? Da gibt es natürlich von der DATEV einen ganzen Blumenstrauß, aber da gibt es natürlich auch auf dem Markt diverse andere Tools. Und je nachdem, wie der Mandant bereit ist, sich da selber einzusetzen oder eine Affinität hat, sagt er, ja, das gefällt mir besser, das würde ich gerne so machen. Es gibt ja nicht den Standardprozess. Und letzten Endes, wie du schon sagst, Digitalisierung ist das große Wort, aber eigentlich ist es der gesamte Prozess. Wie kriege ich die Buchhaltung möglichst stressfrei und mit Mehrwert für den Mandanten irgendwie dargestellt? Dass der Mehrwert vielleicht weniger Zeit oder dass er seine Überweisung halt einfach alle easy auf die Reihe kriegt und Fristen einhalten kann. Oder dass er selber dann am Ende sieht, ja gut, hier habe ich eine zeitnahe OPOS-Auswertung und kann selber sozusagen mein Mahnwesen irgendwie überblicken und überwachen und nicht dass da tausende von Rechnungen irgendwie offen sind. Und denkst, ja, super Umsatz, trotzdem kein Geld auf dem Konto. So, das ist das Große. Und ja, technische Hilfe, Administration. Wir sind sozusagen in unserem Digitalisierungsteam bei uns in der Kanzlei 3 Leute. Der eine macht tatsächlich mehr den DATEV-administrativen Kram und einer, der mich da sehr unterstützt in den Anwendungen. Und ja, und ein bisschen mache ich natürlich auch noch intern selber Qualitätsmanagement, dass man halt guckt, Controlling und Qualitätsmanagement, die Mitarbeiter dazu.
Ich würde sagen, auch Qualitätsmanagement ist ja auch sehr, sehr Fokus auf Prozesse. Ja,
absolut.
Weil Qualitätsmanagement ist ja nicht, genau, löst du in der Regel ja nicht, indem du jeden Arbeitsschritt einzeln nachkontrollierst, sondern eher, dass du dafür sorgst, dass die Prozesse so laufen, dass die Organisation an sich eine gute Qualität abliefern kann, ja.
Und dann ist es immer dieser Wissens.
Also, ja, ich wollte dir jetzt nicht das Wort abschneiden, aber ich finde es wahnsinnig spannend, wie du quasi aus dem Sport, denn das Studium wegen Sport und wie es dann doch jetzt am Ende irgendwie, also es gibt einen roten Faden. Ich hatte, während du das so erzählt hast, so zwei, dreimal diesen Satz im Kopf, so das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden, trifft bei dir schon irgendwie ganz, ganz zu. So, weil so vieles Dinge von dem, was du heute machst, wären ja gar nicht möglich, wenn nicht vorher irgendwas anderes passiert gewesen wäre, wo ich mir vorstellen kann, es war jetzt nicht immer so geplant, durch eine Prüfung zu fallen oder in dem Bankgespräch zu sein oder warum auch immer, das Studiengang zu machen, einfach nur wegen der besseren Trainingsinfrastruktur. Ja. Ich finde es ganz spannend und ist natürlich am Ende auch, ich glaube gerade, das haben wir in dem Podcast ja immer wieder, so, ich würde mal sagen, nicht der Norm entsprechende Pfade durchs Leben, um am Ende dann doch irgendwie den Platz zu haben, wo du, das drücke ich dir jetzt einfach auf, doch irgendwie recht zufrieden scheinst in der Situation, in der du gerade bist, so in den Rahmenbedingungen.
Definitiv. Also das ist genau ein strukturelles Problem. Meine Mutter zum Beispiel, der fällt das sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen, so nach dem Motto, hey Junge, du hast doch eine Bankausbildung, wieso arbeitest du nicht? Okay, jetzt geht was weiter. Okay, Studium, verstehe ich. Gut, jetzt hast du studiert. Wieso machst du nicht das oder das? So nach dem Motto, Das ist doch dein gelernter Beruf, jetzt machst du wieder was anderes, was Neues. Ne? Dieses Unstetige. aber das sind, klar, ist ja auch Wandel der Zeit, einfach andere Möglichkeiten, die wir hatten oder haben im Vergleich zu 2 Generationen vor uns.
Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten. Wenn wir alle nur noch das machen würden, was wir ursprünglich mal für eine Ausbildung gemacht haben, dann dann würden wir dieser Entwicklungsgeschwindigkeit, die gerade einfach technologisch und einfach vor sich geht, ja überhaupt nicht mehr Herr werden. Weil viele Dinge von dem, mit dem wir uns heute jeden Tag beschäftigen, ja nie gelernt hätten. Also würden wir es nicht tun. Oder keiner wird es tun. Ja. Von daher sind einmal die Möglichkeiten und auf der anderen Seite aber auch die Notwendigkeiten. Wir wären nicht flexibel genug, glaube ich, mit den aktuellen Entwicklungen einen Schritt zu halten, wenn wir alle nur noch das machen würden, was wir irgendwann mal gelernt haben. Ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße in den hohen Norden. vielleicht abschließend noch, wo und wie und kann man dich erreichen? Wenn ich jetzt einen Verein habe, Schatzmeister bin und sage, ich bin verzweifelt. Oder wenn ich sage, ach nee, eigentlich finde ich es ganz witzig, mal für die zu arbeiten, weil ich liebe Vereine, aber mich nervt es, wenn ich Landwirte buchen muss. Wo finde ich euch und dich am besten?
Also ich persönlich habe natürlich einen Instagram-Account, aber der ist mehr der Sportler Steffen Ulitschka. Und der auch
verlinken ganz deutlich, wir trotzdem auf jeden Fall, verlinken wir auf jeden Fall.
Ich habe es jetzt aber auch einmal mal ein halbes Jahr probiert und das geht auch, da nicht reinzugucken, um einfach mal so ein bisschen Social Media Detox zu haben. Und das war auch ganz okay. Nichtsdestotrotz hier in Kiel die Kanzlei Take Marake und Partner und da arbeite ich und fühle mich, wie du schon sagst, sehr, sehr wohl da.
Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank dir. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörer und Zuschauer. Der Hinweis natürlich, wie immer auch noch, uns kann man nicht hören, sondern auch zuschauen, auf YouTube beispielsweise. Und für diejenigen, die bis hierhin gehört haben, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne den Podcast-Feed abonnieren. Geht überall, wo man Podcasts findet. Kann man alles gar nicht aufzählen. Apple und YouTube und Spotify und sonst überall alles. Und vielleicht auch eine kleine Bewertung und ein paar Sätze dazu schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Dürft ihr gerne auch da lassen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank dir, Steffen.
Sehr gerne, ich danke.
HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.